Prachtvolle Jugend hier vorne. Schön, dass ihr alle da seid. Habt ihr schon mal über Ehe nachgedacht? Wie heißt du? Peter. Peter hat noch nicht über Ehe nachgedacht. Das ist noch ein echter Junge. Dann musst du dich heute Abend durch den Vortrag so ein bisschen durchquälen. Aber vielleicht hast du ja hinterher ein bisschen Lust auf Ehe. Müssen wir mal sehen. Wir haben jetzt schon in den letzten Tagen mit den Männern und auch mit den Ehepaaren über Beziehungen nachgedacht, die Gott uns gegeben hat. Und ich möchte heute einen Vers mit euch lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, und den ein wenig auslegen. Und dann möchte ich gerne mit euch eine Geschichte lesen. Und ich hoffe, dass die auch für die Jugendlichen so ein bisschen interessiert sind oder interessant ist, wenn wir über das Thema Beziehungen nachdenken. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Das Gute an der Bibel ist, dass Gott sich klar ausdrückt und dass er die Fähigkeit hat, komplizierte Dinge einfach auszudrücken. Wenn wir heute ein Buch schreiben müssten über Ehe, dann würden wir viele Seiten füllen und wir würden trotzdem nicht auf den Punkt kommen oder irgendwie das ausdrücken, was Gott wirklich im Kern gemeint hat. Und hier in diesem Vers finden wir eine Zusammenfassung, wo Gott Dinge extrem zusammenbringt und uns erklärt und wo man einfach nur über einen Vers nachdenken muss. Und später im Neuen Testament wird dieser Vers dreimal zitiert. Es gibt nur zwei Verse im Alten Testament, die dreimal im Neuen Testament zitiert werden. Der eine Vers ist Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und der zweite Vers ist dieser Vers. Und daran sieht man schon, wie fundamental dieser Vers ist. Und ich möchte gerne mit euch ein bisschen so durch die Geschichte der Ehe gehen. Wenn wir eine Bestandsaufnahme machen, dann hatten wir 2017 in Deutschland 407.000 Eheschließungen und 153.000 Ehescheidungen. Das hat sich auch im Jahr 2021 nicht wesentlich geändert. Die Anzahl ist etwas weniger geworden, aber dazu sind im Jahre 2022 65.000 gleichgeschlechtliche Ehen gekommen. Diese Beziehungen kann man natürlich eigentlich nicht Ehen nennen. Das einzig oder das besonders Tragische an den Zahlen ist der dritte Anstrich, nämlich es sind 123.000 Kinder davon betroffen. Und für jedes Kind ist eine zerbrochene Ehe eine Katastrophe. Wir stellen in den Schulen extra pädagogische Fachkräfte ein, die Scheidungskinder betreuen, weil diese Kinder etwas erlebt haben, was ihr Urvertrauen erschüttert hat. Das Urvertrauen, dass sie nach Hause gehen und wenn sie nach Hause kommen, treffen sie wen? Du bist nicht Peter, sondern Henry. Wenn du nach Hause kommst, wen triffst du normalerweise? Mama. Noch jemand? Nö. Okay. Wie ist das mit dir? Du triffst auch deine Mama. Wer trifft noch seinen Papa von euch? Peter? Okay. Mama auch? Oh, super. Und es wäre irgendwie tragisch oder sehr seltsam, wenn wir das nicht könnten. Die Kinder haben sich daran gewöhnt. Und jetzt wohne ich seit einem Tag im Hause Neufeld. Und mir ist gestern Abend aufgefallen an der Garderobe, jetzt muss ich über den Namen nachdenken. Adin, Odin? Nein, der andere hieß Mensch. Dior. Dior guckt von unten nach oben. Die ganze Strecke von Papas Fußsohle bis zu Papas Kopf. Und er sagt zu ihm, Papa. Aber er kennt ihn eigentlich noch gar nicht so lange. Ein Jahr. Aber es ist Papa. Und man merkt ihm an, dass es ganz wichtig ist, dass er zu einer erwachsenen Person Papa sagen kann, oder? Und deswegen erleben wir also in unserer Umgebung, vor allen Dingen in Deutschland, eine große Anzahl von Katastrophen. Ehen werden geschlossen, ungefähr die Hälfte der Ehen wird wieder geschieden. Und im Jahre 2021 war die durchschnittliche Länge einer Ehe 14 Jahre. 2017 haben wir dann die Ehe für alle eingeführt. Und das heißt nicht die Ehe für alle, sondern wir haben die Ehe eigentlich abgeschafft. Und das ist deswegen bemerkenswert. Vielleicht habt ihr Kinder euch schon daran gewöhnt, aber wenn man in der Geschichte zurückschaut, 2000 Jahre, hat das noch kein Volk gewagt. Also wir haben sehr viele dumme Sachen gemacht mit unseren Völkern und mit unseren Gesellschaften, aber es gab noch nie eine Zeit, wo der Mensch gesagt hat, wir werden die Institution Ehe abschaffen und ersetzen durch eine wahlfreie Zusammenstellung von Leuten, die eine gewisse Zeit miteinander leben wollen. Und das ist eine Tragik. Warum? Es ist deshalb eine Tragik, weil Gott Regeln gibt für unser Zusammenleben. Und wenn wir diese Regeln missachten, werden wir ein Problem bekommen. Ich bin ja in der sogenannten DDR groß geworden. Schon mal was von gehört, Henry? DDR? Nee, herrlich. Das war irgendwie so ein anderes Deutschland. Und da hat man nichts von Gott gehalten. Man hat Gott geleugnet und man wollte auch mit Gott nichts zu tun haben. Und in einem Jahr hat man zu den Bauern gesagt, wir geben eine neue Parole raus. Und diese Parole, die klebt ihr bitte an alle eure Autos. Und diese Parole lautete, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Und dann haben sie alle an ihren W50, das waren damals die einzigen LKWs, die wir hatten, da hat man überall ein großes Plakat dran geklebt, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Was ist passiert in diesem Jahr, Henry? Du kannst es dir schon denken. Es gab keine Ernte. Und das hätte sie eigentlich nachdenklich werden lassen müssen. Da ist irgendwas schiefgegangen. Sie haben eine Missernte eingefahren. Also Gott reagiert darauf. Und ich bin sehr froh, dass in dem kleinen Dorf, in dem ich wohne, ein ungläubiger Mann einen Bauernhof hat und er hat an seinen VW Caddy geschrieben, mit Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Der hat das noch irgendwie von früher gehört und er hat sich gesagt, also eine Missernte möchte ich nicht haben. Da schreibe ich lieber einen anderen Spruch an mein Auto. Das heißt, wir hängen an Gott auch als Völker und als Gemeinschaften. Und wenn wir so etwas tun wie das, was wir 2017 getan haben, werden wir die Folgen davon tragen. Und wir tragen die Folgen eigentlich schon heute. Das Jugendamt gibt sehr, sehr viel Geld aus für Jugendliche und für Kinder, die quer im Stall stehen, wie man so schön sagt, die Probleme haben. Da gibt es ganz viele besondere Begriffe für unsere Sozialarbeiter. Man will ja nicht sagen, dass das irgendwie gefährdete Kinder sind oder schlecht erzogene Kinder. Das sind sozial auffällige Kinder. Und meine Tochter ist Lehrerin. Sie hatte mit einem Jungen zu tun und sie hat darum gekämpft, dass der Junge ins Leben zurückkommt. Und er hat es nicht geschafft. Eines Tages kam die Polizei, nachdem er das Kinderheim wieder in seine Einzelteile zerlegt hat und hat ihn mitgenommen und er geht ins nächste Heim. Dieses Heim wird er wieder zerlegen. Dann kommt wieder die Polizei. Dann geht er ins nächste Heim und so geht es immer weiter. Aber was ist die Ursache dafür? Die Ursache dafür ist, dass wir Strukturen zerstört und zerschlagen haben. Und jetzt sitzen wir nicht hier, weil wir so in einer Art Bundestag sind, sondern wir sind eine christliche Gemeinde. Und die christliche Gemeinde bewegt sich ganz normal in der Welt und wir haben mit den Leuten zu tun. Und wir können jetzt etwas zeigen von Gottes Plan, indem wir gute Ehen führen und indem wir gesunde Familien haben. Familien, die wie ein Leuchtturm sind. Und du kannst deine Haustür öffnen, du kannst zu deinem Nachbar sagen, ihre Kinder können jederzeit zu uns kommen. Sie können bei unserem Abendbrotstisch sitzen. Sie können einfach an unserem Familienleben teilnehmen. Und das ist eine Riesenchance. Jedenfalls in unserer Gegend ist es eine sehr gute Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das heißt, wir erleben also drei große Angriffe des Teufels. Der Schöpfergott wird abgeschafft durch die Evolutionstheorie. Wir erleben einen Angriff auf Ehe und Familie. Und wir erleben auch einen Angriff auf das biblische Erziehungsethos, Infragestellung von Gottes Wort, Selbstbestimmung, Lustorientierung. Und jetzt sind wir aber nicht hier zusammen, um das alles zu analysieren, sondern wir wollen uns daran erinnern, was Gott eigentlich sagt und was seine Vorgaben sind. Punkt 1, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. Gottes Antwort auf das erste Problem des Menschen, die Einsamkeit, ist die Ehe. Darüber haben wir heute schon nachgedacht. Die Ehe wurde zu unserer Freude gegeben und nicht zu unserem Verdruss. Und da möchte ich mal kurz stehen bleiben. und mit euch diesen Vers lesen aus 5. Mose, Kapitel 4. In 5. Mose 4 steht Folgendes ab Vers 39: So erkenne denn heute und nimm zu Herzen, dass der Herr Gott ist, im Himmel, oben und auf der Erde, unten, keiner sonst. Und beobachte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehe und damit du deine Tage verlängerst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir für immer gibt. Bei mir steht in meiner Übersetzung am Ende von Vers 40, auf dass es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehe. Heinrich, was steht bei dir? So ähnlich. Damit es dir gut geht. Ja, das kann man auch gelten lassen. Also Gott sagt, ich habe dir Satzungen gegeben, ich habe dir Gebote gegeben, aber ich habe ein Ziel damit verfolgt. Ich möchte, dass es Henry und Peter und dazwischen sitzen. Die gucken sich ganz erschrocken an und überlegen jetzt, wie sie heißen. Das sind herzerforschende Fragen. Wie heißt du? Chip, Tip, Tim. Und daneben? Joshua. Hervorragend. Ich versuche mir das zu merken. Gott gibt diese Regeln, damit es diesen vier Burschen, von denen ich jetzt die Namen lernen muss, du bist auch noch dran gleich. Er möchte gerne seinen Namen sagen. Damit es ihnen gut geht. Das war mir in seinem Alter nicht immer klar, wenn ich über meinen christlichen Glauben nachgedacht habe, weil ich habe gedacht, naja, der christliche Glauben bedeutet auch so ein paar Verbote. Handy erst ab wann, Henry? Fünfte, sechste Klasse, du bist noch am Verhandeln, ja? Bei mir war das früher Disco oder Kino oder Fernsehen. Und ich dachte immer, naja, alles verboten. Ist denn der christliche Glaube und mein Christentum eine Sammlung von Verboten? Und dann ist es ja immer mal gut, dass man in die Bibel guckt und sich fragt, okay, ist das eigentlich so oder ist es irgendwie anders? Und dann bin ich auf diesen Vers gestoßen und da dachte ich, also Gott sagt eigentlich was anderes. Er sagt, ich habe dir Gebote gegeben, ich habe dir Satzungen gegeben, aber mein Ziel damit ist, es soll dir gut gehen. Glaubt ihr das, ihr hoffnungsvollen Jugendlichen? Ihr könnt jetzt nicken, aber ihr müsst nicht. Ihr könnt in den Kampf gehen. Es soll dir gut gehen. Ich mache das, auf dass es dir wohlgehe. Ich sofort meinen Farbstift genommen, wohlgehen, dick unterstrichen. Und dann bin ich durch das ganze 5. Buch Mose gerannt und habe mir überall Verse gesucht, wo wohlgehen steht. Und ich bin sehr überrascht worden. Kapitel 5, Vers 16, Kapitel 5, Vers 30, Kapitel 5, Vers 33, Kapitel 6, Vers 4, Kapitel 6, Vers 18. Und das geht lauter so weiter. Und da denkst du, na, das ist doch kein Zufall, oder? Dass Gott immer wieder wiederholt, Freund, pass auf, ich gebe dir Regeln, damit es dir gut geht. Ich nehme dir nicht den Spaß. Ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Ich gebe dir Regeln, damit es dir gut geht. Und dann fragst du dich, ist das wirklich so? Gott, du gibst mir Regeln, damit es mir gut geht? Und auffallend ist bei diesen Stellen noch, dass ganz oft der Zusatz dazu kommt, auf dass es dir und deinen Kindern, und ich liebe Kinder. Und ich finde das sehr nett, dass Gott nicht nur an die Alten denkt, sondern dass Gott an die Kinder denkt und er sagt, ich denke auch an die nächste Generation. Übrigens auch nach euch kommt vielleicht noch eine Generation. Und Gott sagt, ich möchte sogar, dass es dir und deinen Kindeskindern gut geht. Ich denke immer an die nächste Generation. Es gab mal einen König in Israel, mal eine Frage für die Alten. Als der richtig alt wurde, da hat Gott ihm Gericht angekündigt und hat gesagt, mein lieber Freund, wegen der ganzen Treulosigkeit deines Volkes werde ich einen schrecklichen Feind über euch bringen. Und dann sagt der König, darf ich mal eben erfahren, wann der Feind kommt. Und da sagt Gott, der Feind wird kommen, wenn du gestorben bist. Und dann sagt der König sinngemäß, na dann ist ja alles gut. Da bin ich ja froh, dass das nicht in meinen Tagen passiert. Das finde ich echt heftig, oder? Und also ein bisschen alt bist du ja auch schon, Heinrich. Also ich bitte euch Alten, dass ihr nicht so denkt. Dass ihr nicht denkt, ja, nach mit der Sinnflut, ja? Also wenn das Gericht kommt und das trifft nur Henry und Peter, kann ich mit leben. Also Hauptsache mich trifft das nicht. Das war Hiskia. Und ich frage mich immer bei Hiskia, in Jesaja 39 steht das am Ende, was ist eigentlich in deinem Kopf vorgegangen? Ist uns das egal, was mit meinen Kindern passiert? Ist dir das egal, was mit deinen Enkeln passiert? Nein, mir ist es nicht egal. Und Gott ist es auch nicht egal. Er sagt, ich gebe dir Gebote und ich gebe dir Satzungen, damit es dir gut geht und deinen Kindern und deinen Enkeln auch gut geht. Das, was du heute lebst in deiner Ehe, das hat sehr weitreichende Folgen für deine Kinder und auch für deine Enkel. Sie schauen dir sehr genau zu. Alles, was sie zu Hause erleben, das prägt sie. Das prägt sie entweder positiv oder es prägt sie negativ. Wenn wir jetzt mit Leuten zu tun haben, die in die Seelsorge kommen und die Probleme haben mit ihren Beziehungen, dann frage ich sie sehr oft nach ihren Elternhäusern. Und was ich dann höre über die Elternhäuser, das macht mich total traurig. Dass sie erzählen, dass sie kein Verständnis hatten bei ihrem Vater, dass er ihnen nicht zugehört hat, dass sie viel geschlagen wurden. Und es waren oft Christen, die auch in christlichen Häusern groß geworden sind. Und warum haben die Eltern es nicht verstanden, etwas Gutes weiterzugeben? Warum haben sie diesen Vers nicht gelesen? Ich gebe dir Satzungen und ich gebe dir Gebote. Und ich gebe dir die Gebote, weil das, was du heute lebst, so wie du heute lebst, so werden in 20 Jahren deine Kinder leben und so werden in 40 Jahren deine Enkel leben. Das hat Folgen. Und das ist eben unsere Verantwortung, dass so eine Tage wie jetzt stattfinden und wir uns mal fragen, okay, nehmen wir die Chance eigentlich wahr? Ihr kriegt bald euer erstes Kind, ja? Das ist der Hammer. Könnt ihr überhaupt noch schlafen vor Aufregung? Ich würde euch empfehlen, schlaft vor. Und dann beginnt eine völlig neue Zeit. Da ist die Hochzeit ein Wochenendausflug dagegen. Aber wenn du ein Kind bekommst, dann geht so ein Ruck durch den Mann und auch ein bisschen durch die Frau. Und dann sagst du dir, ey, ich muss jetzt für eine andere Person Verantwortung übernehmen. Das ist mein Ding, was aus dem wird. Ich kann mit ihm reden. Ich kann für ihn beten. Ich kann ihn in den Arm nehmen. Ich kann ihn bewahren vor bösen Dingen, vor schlechten Dingen. Ich muss ihn erziehen. Das ist ein Riesenexperiment. Und ihr könnt es nicht alleine. Ihr braucht Gott dazu. Und das Gute ist, dass Gott da ist und dass er euch Regeln gibt, auch dafür, und Satzungen. Und die Regeln und die Satzungen sind wieder dafür da, dass es uns gut geht. Auf dass es uns wohlgehe. Das macht mir irgendwie Freude am Christentum, dass Gott etwas macht, damit es uns gut geht. Und wenn ich jetzt in dieser Zeit lebe und die Nachrichten lese und schaue, was alles so passiert, und ich wäre kein Christ, also ich würde ein bisschen verrückt werden. Ich würde wahrscheinlich mich auch auf die Straße kleben oder so, ja? Oder irgendwie wild protestieren oder den Lauterbach zu Hause besuchen oder ich würde irgendwas machen. Aber jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich das irgendwie alles einsortieren. Und ich sehe, da ist eine ganze Gesellschaft, die sagt sich von Gott los. Und sie werden kein Gelingen haben. Und Gott gibt mir einen Lebensbereich in meiner Ehe und in meiner Familie und für euch sogar noch in einer Gemeinde und auch in dieser Welt, wo ich mein Christsein leben darf. Und wenn ich das lebe, dann bin ich sehr glücklich. Es geht mir gut. Ich bin zum Beispiel glücklich darüber, dass Gott gerecht ist und dass er jede Ungerechtigkeit, die heute auf der Erde passiert, dass er sie rächen wird. Jedes ungeborene Kind, was heute getötet wird, wird Gott rächen. Wenn das nicht so wäre, könnte ich nicht schlafen. Und trotzdem ist es noch unsere Verantwortung, dass wir alles tun und versuchen, um das zu verhindern. Und wenn ihr Menschen habt in eurer Umgebung, die mit einem solchen Gedanken spielen, dann ladet sie bitte zu Hause ein und sagt ihnen, wenn du das Kind nicht haben willst, dann trag es wenigstens aus und gib es am Ende mir. Aber töte nicht das Kind. Damit die Ehe dauerhaft ist, müssen alle anderen menschlichen Beziehungen der Ehe untergeordnet werden. Das ist irgendwie logisch und das merken wir jetzt auch gleich, wenn wir ein bisschen über diesen Vers nachdenken. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich das sonst nicht schaffe. Ich möchte jetzt zu dem Vers kommen, 1. Mose 2, Vers 24, der ist dreigeteilt. Gott sagt, die Ehe besteht aus drei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist verlassen, die zweite ist anhangen, die dritte ist eins sein. Darauf möchte ich gerne eingehen, was das bedeutet. Und jetzt können ja alle balzfreudigen Jugendlichen zuhören, die irgendwie vorhaben, demnächst oder in den nächsten 10 Jahren zu heiraten. Micha, Antennen raus. Was ist das Erste, was du machen musst? Ja, das Lachen wird dir vergehen. Nein, also ich meine, du wirst dann anders lachen. Gott sagt, die Ehe beginnt damit, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt. Übrigens kein Hampelmann, sondern ein Mann. Und Gott lässt dir auch Zeit, ein Mann zu werden. Ich finde, bei Jungs ist das kein Fehler, wenn sie über, ich nenne mal eine Zahl, wenn sie über 22 sind oder 23 sind, ihr müsst euch jetzt nicht mit 17 in das Abenteuer stürzen, weil da seid ihr nicht fertig. Und da habt ihr auch noch viele kleine und große Probleme in eurem jugendlichen Leben noch nicht unter die Füße bekommen. Also werdet richtige Männer. Und wenn ihr Männer seid, dann verlasst Vater und Mutter. Macht das nett und freundlich, weil das ist für die Eltern auch nicht so einfach. Ich rede aus Erfahrung. Aber Vater und Mutter verlassen bedeutet, dass du deine Identitätsfindung im Wesentlichen abgeschlossen hast. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du willst. Du hast deine Ziele formuliert. Und du bist auch in der Lage, Vater und Mutter zu verlassen. Ich empfehle allen jungen Leuten, die heiraten wollen, Vater und Mutter auch körperlich zu verlassen und aus dem Haus auszuziehen. Selbst wenn dein Vater dir anbietet, doch bitte in der Einliegerwohnung zu bleiben. Das ist einfach nur verboten. Ihr müsst mindestens 2 Kilometer Abstand haben zu euren Eltern. Nicht mehr in Ruf und Sehweite. Vater und Mutter verlassen. Das bedeutet auch, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zu haben. Ich glaube, das ist heute sowieso nicht das Problem. Zum Essen haben wir alle genug Geld, ob wir studieren oder ob wir lernen oder was auch immer. Aber zu einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit, finde ich, gehört eine abgeschlossene Berufsausbildung. Zumindest bei dem Mann. Er sollte fertig sein mit seiner Lehrphase. Vielleicht sollte er sich auch ein bisschen in der Arbeitsstelle bewährt haben. Gott sagt, ein Mann verlässt Vater und Mutter. Und das ist ja ein einschneidender Vorgang. Ja? Also du wächst auf zu Hause, das ist deine Welt, in der du zu Hause warst. Und plötzlich kommt ein Moment, wo du dich nochmal herzlich verabschiedest bei deinem Vater, nochmal herzlich bedankst, bei deiner Mutter vielleicht auch. Und dann gehst du und dann gibst du auch den Schlüssel ab. Ja? Ende. Na, schon passiert? Ihr könnt ja wieder anrufen. Und dann beginnt etwas Neues. Eine neue Einheit wird gegründet. Eine Einheit, in der sich auch die Eltern anmelden sollten. Auch die Eltern bekommen keinen Schlüssel von der Wohnung der Kinder. Und ihr könnt auch klingeln. Ich habe 20 Jahre lang jetzt in einem Freizeitheim gewohnt und unsere Privatwohnung war außen mit einer Tür versehen, die eine Klinke hatte. Das bedeutet, jeder konnte reingehen, wann er wollte. Es sei denn, ich habe von innen brutal abgeschlossen, aber das konnte man nicht, weil wir so halb öffentlich waren. Und das war manchmal herausfordernd. Also ich kam zum Beispiel angestrengt nach Hause und habe so gedacht, jetzt kommst du nach Hause und jetzt legst du dich auf dein Sofa, legst die Beine hoch. Dann konnte ich mich gar nicht auf mein Sofa legen, weil da schon andere lagen. Und dann habe ich die erstmal gefragt, wie lange sie eigentlich bleiben und was sie hier wollen. Und dann sind wir weggezogen und haben ein kleines Haus gebaut und dann kam der Türhersteller zu mir und sagte, Herr Günschel, was wollen Sie eigentlich außen an Ihrer Tür haben? Klinke oder Knauf? Da brauchte ich nur eine Sekunde überlegen. Knauf. Keiner kommt hier mehr rein. Das ist jetzt mein Heiligtum. Nein, ihr dürft mich besuchen. Ihr könnt ja klingeln, ja? Dann mache ich auf. Und wenn man heiratet, dann ist es gut, Wohnung mit Knauf. Es kommt keiner rein. Es entsteht etwas Neues. Ein Mann verlässt Vater und Mutter. Das bedeutet auch, eine innere Freiheit von den Eltern zu haben. Ihr müsst euren Eltern nicht mehr gehorchen. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ihr seid für euer Leben selbst verantwortlich. Ihr übernehmt Verantwortung für euch selbst, für euren Ehepartner. Und ihr fangt jetzt an, eure Eltern zu ehren. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Eltern ehren bedeutet, dass man versucht, eine ordentliche Beziehung zu ihnen zu pflegen und dass man sich schon mal innerlich darauf einstellt, sie zu pflegen, wenn sie alt und komisch werden. Das kann schneller passieren, als man denkt. Verlassen bedeutet auch, dass man eine geistige Selbstständigkeit hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn nur junge Männer heiraten, die mindestens zweimal ihre Bibel durchgelesen haben und so einen grundsätzlichen Überblick über die Bibel bekommen haben. Ihr müsst keine letzten Experten sein, ja? Aber es wäre gut, wenn ihr den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament wisst. Dass eure Frau, die ihr später bekommt, euch auch mal was fragen kann. Ey, wie denkst du eigentlich darüber? Wenn so Kinder kommen und die Kinder fragen dich irgendetwas und die Kinder fragen immer Fragen, die sind extrem spannend. Und da sollte man so in etwa Bescheid wissen und auch auskunftsfähig sein. Das meine ich mit einer geistigen Ebene. Ich habe gehört, dass ihr eine Bibelschule habt hier in der Gemeinde, das finde ich sehr gut. Ich hoffe, ihr nehmt daran teil. Wir haben für Jugendliche eine Teenager-Ferienbibelschule begonnen, das heißt, du kommst eine Woche lang im Jahr zu uns und du machst das 6 Jahre lang und da ist man durch die ganze Bibel durch, kriegt man so Unterlagen dazu. Also es gibt ja 1000 Sachen, die angeboten werden, aber Fakt ist, dass ihr nie wieder so viel Zeit habt, die Bibel zu lesen und zu studieren, wie in der Zeit, bevor ihr heiratet. Ich war in der Zeit als Student verdonnert in ein 8 Quadratmeter Zimmer und hatte 4 Jahre lang Zeit, Bibel zu lesen, weil mir das manchmal ein bisschen dröge war. Habe ich angefangen, englische Kommentare zu übersetzen ins Deutsche. Und das ist mir so zum Segen gewesen, dass ja, als es mich regelrecht gepackt hat und ich mich ärgere, dass ich heute so wenig Zeit habe dafür. Und ein bisschen zehre ich übrigens heute noch von der Zeit, die ich damals in den 4 Jahren alleine hatte. Das heißt, das ist Punkt 1 in der Ehe. Ein Mann verlässt Vater und Mutter. Das betrifft natürlich genauso die Damen. Wo sind eigentlich eure Gegenüber? Sitzen die da hinten alle, ja, oder? Eine Frau verlässt Vater und Mutter. Sie bereitet sich auch darauf vor. Das eine betrifft genauso wie den anderen. Jetzt ist die Frage, was anhangen bedeutet. Und ich finde das so interessant, wenn man ein bisschen über den Vers nachdenkt, dass dieses Verlassen von Vater und Mutter bedeutet, dass Gott damit die geistige Ebene beschreibt. Also ihr wisst, dass wir als Menschen aus Geist, Seele und Leib bestehen. Das kann man nicht so genau trennen. Das finde ich auch ein bisschen gefährlich, Geist und Seele zu trennen. Aber auf jeden Fall steht das so in 1. Thessalonicher 5. Und jetzt sagt Gott, weißt du, eine Ehe entsteht so, dass es zuerst eine geistige Einheit gibt, dann gibt es eine seelische Einheit und dann gibt es eine körperliche Einheit. Und die Reihenfolge ist entscheidend. Heute ist es normalerweise so, dass junge Leute aus irgendeinem unerfindlichen Grund als erstes zusammen ins Bett springen. Das machen sie ein paar Mal. Sie haben Geschlechtsverkehr oder Sex oder wie ihr das nennen wollt. Aber wenn du dann mit Mädchen redest, die dann so 16 werden oder 17 werden oder 18 werden und sie haben die ersten 5 Male ausprobiert, dann sagen sie, ey, eigentlich kotzt mich das an. O-Ton, Zitat, wurde mir persönlich gesagt von Mädchen, mit denen ich gesprochen habe. Das ist nicht das, was wir wollten. Das war auch nicht so, wie wir das wollten. Und da könnte man denken, ja Gott, kennst du dich auch mit Sexualität aus? Und da sagt Gott, ja, mit Verlaub, das ist auch meine Idee übrigens. Und es ist auch gut, wenn ihr mich fragt, wie ihr das praktizieren wollt. Und dann sagt er, guckt doch einfach mal in 1. Mose 2, Vers 24. Ich habe euch gesagt, wie das geht. Also ihr müsst euch erst geistig kennenlernen und dann solltet ihr euch seelisch kennenlernen und dann könnt ihr euch körperlich kennenlernen. Das war meine Regel, 5. Mose 4, Vers 40. Beobachtet meine Gebote und Satzungen. Warum? Weil ich euch ständig und immer wieder irgendwas verbieten will? Nein, ich möchte, dass ihr eine erfüllte Beziehung habt, auch ein erfülltes Sexualleben. Ich wünsche euch das, das sagt Gott. Gott ist ja nicht irgendwie verklemmt oder dass er sagt, nein, darüber reden wir nicht. Ja, ich frage mich, wenn ihr verheiratet seid, was macht ihr immer so abends oder nachts? Ja, wir haben natürlich Sexualleben. Möchte Gott, dass es uns dabei gut geht? Unbedingt. Gott, hast du da irgendwelche Voraussetzungen dazu? Ja, sagt er. Eine entscheidende Voraussetzung ist, dass ihr euch kennenlernt vorher. Ihr müsst doch wissen, wer ihr seid. Ihr müsst wissen, wie ihr denkt. Ihr müsst wissen, wie ihr fühlt. Und dazu braucht man ein bisschen Zeit. Und wenn man sich eine gewisse Zeit kennengelernt hat, dann sagt Gott, dann könnt ihr ruhig heiraten. Dann kommt Schritt 3. Aber lasst Schritt 1 und 2 nicht aus. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, und ich kann jetzt aus Erfahrung reden, also ich habe nicht immer Gottes Anweisungen befolgt, aber in dem Punkt haben meine Frau und ich Gottes Anweisungen befolgt. Und wir können heute sagen, es war uns mega zum Segen.
Es war uns zum Segen. Gott hat uns so viel Freude und Erfüllung geschenkt. Das kann man doch mal den jungen Leuten sagen. Ihr seid bekloppt, wenn ihr das missachtet. Und wenn ihr denkt, das wissen wir besser. Und außerdem, alle machen es anders. Ja, es machen alle anders. Und du kannst die Tränen und den ganzen Frust und die ganze Ritzerei, die hinterher anfängt, die kannst du gar nicht mehr summieren. Und je länger ich über Gottes Gebote nachdenke, wie genial die sind, desto mehr könnte ich aus der Haut fahren vor Freude, dass ich eine Bibel habe und dass ich heute nach 62 Jahren zurückschauen kann und ich kann sagen, Gott, du bist einfach genial. Du gibst Gebote, ja, du gibst Satzungen, ja. Sind sie gut? Ja, sie sind gut. Warum gibst du sie? Ja, ich möchte, dass es euch gut geht. Ich weiß doch, wie ihr funktioniert, sagt Gott. Ich bin doch dein Schöpfer. Ich habe dich doch gemacht. Mensch, hier vorne, einer ganz alleine, wie heißt du? Lukas. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott dich gemacht hat? Genau so, wie du aussiehst? Ja, musst du jetzt ja sagen, na klar. Stehst du morgen wieder mal vorm Spiegel und denkst, oh, cool, mach mal deine Haare, da beneide ich dich ein bisschen drum. Schöne Augenbrauen, alles super. Und wahrscheinlich lachst du auch, wenn du schläfst, ja? Guckst immer freundlich, ein Traum. Ja, du auch, du brauchst gar nicht lachen. Deinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Das war jetzt? Nee, ich schiele ein bisschen, ich meine dich hier vorne. Tim, genau, Tim war das. Tim lacht auch manchmal, ja, oder? Gott hat dich geschaffen. Und Gott weiß, wie Lukas funktioniert. Und der Lukas wird größer werden. Und Lukas ist gut beraten, wenn er dann ab und zu mal zu Gott geht und sagt, Gott, sag mal du, ich habe so ein Experiment vor, will heiraten. Also später. Kannst du mir vielleicht vorher erklären, wie Frauen funktionieren? Und das ist eines der spannendsten Experimente, was man als Mann machen kann, dass man sich in eine Expedition begibt, zu versuchen, wie eine Frau funktioniert. Das ist nahezu unergründlich. Spannend. Das Zweite ist jetzt das Anhangen. Jetzt rücken die Freunde etwas zusammen. Als Erstes löst man sich von seiner Vergangenheit. Man sagt Papa und Mama Ade. Und man ist auch in der Lage, sich zu lösen. Und das Zweite ist, dass du anfängst, dich an einer Person zu binden. Und Gott beschreibt das mit einem ganz eigenartigen hebräischen Wort. Da sind wir wieder beim Kleben. Also wenn du dich schon irgendwo hinkleben willst, dann nicht auf die Straße, sondern an deine Frau. Und da solltest du auch kleben bleiben. Das Anhangen bedeutet wörtlich übersetzt festkleben. Oder es wird in Jesaja noch anders übersetzt, allerdings in einem negativen Zusammenhang, aber das spielt ja erstmal keine Rolle. Ich hoffe, ich finde das jetzt. In Jesaja 41, da steht in Vers 7, der Künstler ermutigte den Schmelzer, der mit dem Hammer glättet, ermutigte den, der auf den Amboss schlägt und sprach von der Lötung, sie ist gut. Wer weiß von euch, was Löten ist? Also ich bin nur Elektriker, ich habe nur Löten gelernt. Löten ist ja was ganz Merkwürdiges. Ja? Du machst Zinn flüssig und dann steckst du da zwei Drähte in deinen Zinnklumpen, dann machst du den Lötkolben drauf, also schön flüssig, ziehst den Lötkolben weg, das Zinn erkaltet und es steht ein neuer Klumpen. Und da stecken zwei, drei oder vier, fünf Drähte drin. Oder wenn du eine Leiterplatte hast, dann kommt da unten so ein Pips raus. Also es steht eigentlich was Neues. Du führst auch noch Lötzinn dazu. Und das ist genau dasselbe Wort wie in 1. Mose 2, Vers 24. Lötung, kleben. Da passiert etwas und eine Lötung, die kannst du nicht wieder rückgängig machen. Du kannst es zwar flüssig machen und deine Drähte wieder rausziehen, aber der Klumpen sieht hinterher nicht wieder so aus, wie er vorher ausgesehen hat. Und deswegen ist es eigentlich unmöglich, dass ein Mann und eine Frau, die geheiratet haben, dass sie wieder auseinandergehen. Wenn sie das tun, entsteht eine Bruchstelle, das ist keine Sollbruchstelle, sondern es entstehen Narben, es entstehen Folgen und es entsteht ein unendlicher Schmerz. Und das will keiner von euch erleben, von euch nicht und von euch auch nicht. Und deswegen ist Gott so gnädig, dass er uns informiert. uns praktisch eine Beschreibung mitliefert für unser Leben. Und er sagt, du sollst Vater und Mutter verlassen, aber dann sollst du eine Entscheidung treffen. Und dann sollst du nicht anfangen, mit drei Mädchen zu spielen und da den Gockel zu machen und zu sehen, wie toll du bist und dass die alle hinter dir herrennen, sondern du sollst auf deinen Knien Gott fragen, wen du heiraten sollst. Und dann wird Gott dir eine Antwort geben. Und dann fange an, dich an dieses Mädchen zu kleben. Und sage diesem Mädchen, dass du es ernst meinst und dass du nicht nach 14 Tagen sagst, ach nee, wegen Mundgeruch und so, ich habe mir eine andere gesucht, sondern dass ihr zusammenbleibt und dass ihr aneinander klebt. Und dass diese Frau, die du heiraten willst, niemals die Sorge haben muss, dass du eines Tages wieder gehst. Das ist mit Kleben gemeint. Und das ist übrigens genau das, was eine Frau gerne möchte, oder? Ihr verheirateten Männer, wisst ihr, was eure Frauen im tiefsten sich wünschen? Sie wünschen sich eine Sicherheit. Sie wünschen sich diese tiefe Überzeugung, ich brauche nie Angst haben, dass mein Mann eines Tages gehen wird. Das möchte sie gerne. Und das weiß Gott. Und deswegen sagt er, ich möchte gerne, dass du an deiner Frau klebst. Und zwar bevor du sie heiratest. Eine unlösbare Verbindung. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das betrifft also die seelische Ebene. Ich erfahre, wie meine Braut denkt, wie sie reagiert, wie sie fühlt, wann sie weint, warum sie weint, warum sie sich freut, was sie sehr aufregt, worüber sie sich ärgern kann und wo sie völlig cool bleibt. Und das ist oft aus anderen Gründen, warum wir Männer uns aufregen und wenn wir cool bleiben. Das müssen wir lernen und das dürfen wir lernen. Und wenn ich in etwa weiß, wie mein Gegenüber gestrickt ist und wie er reagiert, dann sagt Gott als Drittes, und sie werden ein Fleisch sein, etwas Untrennbares. Wo du bist, ist deine Frau. Jetzt bin ich mal froh, dass meine Frau diesmal mit ist und kann ich das hier auch laut sagen. Manchmal bin ich auch alleine unterwegs, aber das bedeutet nicht, dass wir uns innerlich irgendwie entfernt haben. Aber ich finde es auch sehr nett, wenn man praktisch zusammen auftreten kann. Das ist Gottes Definition von Ehe. Es ist eigentlich so einfach, oder? Und es ist so schön, dass Gott uns ein Modell an die Hand gibt und er sagt, ich möchte nicht, dass du alleine lebst. Ich möchte, dass du dein Leben an der Seite einer Frau oder eines Mannes teilst und mit dem zusammen durch dein Leben gehst. Und alle Aufgaben, die Gott dir gibt, die dürft ihr zusammen erledigen. Und wir haben im Laufe unserer Ehe unterschiedliche Aufgaben bekommen. Und ich war jedes Mal wieder überrascht, dass meine Frau gerade für die Aufgaben, die Gott uns geschenkt hat, optimal geeignet war. Und dann habe ich gedacht, Herr, das hätte ich ja nie vorher alles wissen können. In dem Moment, wo ihr heiratet, habt ihr ja null Ahnung, was euch in eurem Leben begegnen wird. Ihr habt keine Ahnung, was Gott euch für Aufgaben gibt, was ihr in eurem Leben erlebt, wann hier der nächste Krieg beginnt, was ihr für Herausforderungen habt. Ihr wisst es nicht. Und deswegen sind wir so gut beraten, wenn wir die Entscheidung in Gottes Hände legen und sagen, Gott, du musst mir den Ehepartner geben und du weißt auch genau, wen du mir gibst. Und der, den du mir gibst, der wird gut sein. Der passt zu mir. Mit dem kann ich gut zusammenarbeiten, gut zusammenleben, kann ich lachen und weinen. Das möchte Gott mit uns tun. Jetzt möchte ich gerne mit der Theorie aufhören und mit euch ein Kapitel lesen, was ich schon kurz erwähnt habe heute Mittag, nämlich Richter 13. Und ich möchte so einen Anschauungsunterricht machen. Also ich hatte nie ein gutes Verhältnis zu Mathematik. Und als ich dann später im Studium in meinen Mathematikvorlesungen saß, dann habe ich immer etwas angewidert zugehört, wenn die Theorie kam. Und ich wurde erst dann wach, wenn der Professor sagte, ich rechne jetzt mal eine Beispielaufgabe. Na, da konnte ich einigermaßen folgen, wenn auch nicht immer ganz so ganz umfassend, aber einiges rutschte dann ins Hirn. Und so ähnlich ist es, dass wir 1. Mose 2, Vers 24 haben. Und da sagt Gott, das ist mal theoretisch erklärt, was die Ehe bedeutet. Aber dann gibt er uns in der Bibel so viele Geschichten, wo er uns ganz eindrücklich erzählt an Beispielen, wie das dann wirklich abgelaufen ist. Und ein Beispiel ist die Ehe von Manoah. Richter 13, wir wollen die ersten Verse lesen. Richter 13, Vers 2. Es war ein Mann aus Zorhar vom Geschlecht der Daniter. Sein Name war Manoah und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Denn ein Nasier Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen. Und sein Ansehen war wie das Ansehen eines Engels Gottes, sehr furchtbar. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei. Und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Und er sprach zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn ein Nasier Gottes soll der Knabe sein, von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da flehte Manoah zu dem Herrn und sprach, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmals zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Und Gott hörte die Stimme Manoahs. Und der Engel Gottes kam nochmals zu der Frau, als sie auf dem Feld saß und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann und sie sprach zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Und Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach. Und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er sprach, ich bin's. Und Manoah sprach, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken und sie soll nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beobachten. Und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn, lass dich doch von uns aufhalten. So wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer opfern, so opfere es dem Herrn. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn, wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoah das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber handelte wunderbar. Und Manoah und seine Frau sahen zu. Und es geschah, als die Flamme von dem Altar gen Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Und Manoah und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau fortan nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu seiner Frau, wir werden gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sprach zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er nicht ein Brandopfer und Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt, noch uns zu dieser Zeit dergleichen vernehmen lassen. Das finde ich wirklich eine spannende Geschichte. Manoah und seine Frau, jetzt haben wir auch nicht so die endlose Zeit, aber ich möchte ein paar wichtige Sachen aus der Geschichte euch nochmal versuchen deutlich zu machen. Da sind zwei Leute, die haben das alles schon hinter sich mit 1. Mose 2, Vers 24. Sie haben geheiratet. Diesen Entschluss haben sie gefasst. Sie haben zusammen gelebt und Gott hat ihnen versagt, Kinder zu bekommen. Das erleben wir übrigens oft im Alten Testament, dass Frauen unfruchtbar sind und dass Gott ihren Mutterleib erst öffnet. Das ist übrigens mal ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass die letzte Entscheidung, ob du als Frau ein Kind bekommst, immer noch in Gottes Hand liegt. Wir machen keine Kinder, sondern Gott schenkt uns Kinder. Und jetzt bekommt diese Frau diese Verheißung, aber Gott erscheint der Frau. Und wir haben hier festgestellt, dass offensichtlich die Frau, die leider nicht mit Namen genannt wird,
eine Antenne für Gott hatte. Und man kann sich die Frage stellen, wenn Gott heute zu dir nach Hause kommt, mit wem würde er reden? Wer denkt von euch beiden an Gott? Bist du es eher als Mann? Ist das eher deine Frau? Hat deine Frau ein ausgeprägtes Gebetsleben? Ist sie in der Bibel zu Hause und du bist eher so etwas unterbelichtet? Man hat den Eindruck, dass der Manoah ein bisschen Nachholbedarf hatte. Und ich halte das fast für eine Krankheit unserer Tage. Und ich möchte nochmal die männliche Fraktion verdonnern. Nehmt die Zeit ernst, in der ihr jetzt steht und die paar Jahre, die ihr noch habt, bevor ihr heiratet, indem ihr wirklich ein bewusstes Leben mit Gott lebt. Ich glaube, dass wir so viele Herausforderungen bekommen werden in der Zukunft, dass ihr zum Überleben ein gesundes geistliches Fundament braucht. Und ihr könnt euch das nicht erlauben, dass ihr geistliche Tiefflieger bleibt und einfach nicht beschlagen seid oder euch nicht daran gewöhnt habt, wirklich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ich weiß, ich denke, was denkt ihr über den Alten, der hier steht? Das ist wieder so ein klassischer alter Bruder. Denkt einfach, ich meine es gut mit euch. Jeder, der hier vorne steht und predigt, der wünscht sich nichts besser, als dass es euch gut geht, dass es euch wirklich gut geht. Und ihr wollt das eigentlich auch. Und ihr seht auch eure Baustellen in eurem Leben. Und deswegen seid ihr so gut beraten, wenn ihr vielleicht heute Abend anfangt und sagt, Herr, ich möchte jetzt mal anfangen, mit dir zu reden. Ich würde mich freuen, wenn du mir mal sagst, wie du über mich denkst. Habt einfach mal den Mut, in die Offensive zu gehen mit Gott. Redet mit ihm. Betet mal das Gebet von Psalm 139, wo David betet, zeig mir doch mal, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Ich weiß, es ist eine heiße Kiste, ja. Aber wenn Gott euch das dann zeigt, dann wird euch das helfen. Und Manoah, ich weiß nicht, was das für ein Typ war. Ob der gerade ein neues Netflix-Abo abgeschlossen hatte und dann hing der permanent und zog sich eine Staffel nach der anderen rein. Aber der hatte einfach keine Zeit für Gott. Und dann kommt Gott und wen besucht Gott? Der besucht die Frau. Und dann kommt die Frau und klopft an Manoahs Arbeitszimmer und er stellt schnell seinen Bildschirm auf schwarz und sie sagt, ey, Gott war zu Besuch. Und Manoah, ach so, ist ja interessant. Ja. Ach, Gott war zu Besuch, tatsächlich. Erzähl doch mal, was hat er denn gesagt? Oh, er hat gesagt, wir kriegen ein Kind. Oh, das ist schon eine Nachricht, wa? Henrik? Oh, betrifft dich ja nicht. Seine Frau sagt ihm alles, was passiert. Und man merkt, wie der Manoah jetzt munter wird. Und dann sagt er, Manoah, okay, also wenn Gott dir erschienen ist, dann will ich auch mal beten. Dann fängt Manoah an zu beten. Vers 8. Und er spricht ein schönes Gebet. Und man sieht in der ganzen Geschichte, mit den beiden wird es von Vers zu Vers besser. Das ist genial, die Geschichte. Es wird mal nicht schlechter, sondern es wird besser. Und Manoah betet, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmals zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Vers abschreiben, ihr zwei, an den Spiegel hängen, im Bad. Was Besseres kannst du nicht machen, wenn deine Frau schwanger ist. Herr, wenn wir ein Kind bekommen, bitte schick uns die Bedienungsanleitung mit. Lehre uns, was wir tun sollen mit dem Knaben. Und Gott ist so gnädig, dass er nicht zu dem Manoah sagt, pass mal auf, du bist ja eh nie da, wenn ich komme. Ich werde dein Gebet nicht erhören. Ich werde dich erstmal bestrafen. So ist Gott nicht. Gott sieht, dass der Manoah langsam auf Betriebstemperatur kommt, dass er langsam munter wird. Und Gott erscheint wieder den beiden. Aber wem erscheint er? Wieder der Frau. Wo hält sich die Frau gerade auf? Sie ist auf dem Feld. Na, könnte man auch fragen, was macht die Frau auf dem Feld? Warum war nicht Manoah auf dem Feld? Musste seine Frau sich vielleicht um Dinge kümmern, die in der Verantwortung des Mannes lagen? Und der Mann war wieder so eine nicht vorhandene Erscheinung? Das lässt so ein paar Fragen offen. Jedenfalls sagt Gottes Wort ausdrücklich, und Manoah, ihr Mann, war nicht bei ihr. Überstunden gemacht. Keine Ahnung.
Dann steht hier, da eilt die Frau und lief und berichtet es ihrem Mann. Und ich hätte gerne das Gesicht von Manoah gesehen. Ach, schon wieder? Schon wieder war Gott da? War schon wieder bei dir und nicht bei mir? Naja. Also die Frau geht auch sehr zart mit ihrem Mann um. Ja, das wünscht man sich ja als Mann so. Ich meine, die Frau hätte ja auch mal ein bisschen Druck machen können. Sag mal, Manoah, was ist eigentlich mit dir los? Hast du eigentlich eine Bibel? Schon mal gebetet in deinem Leben? Frauen reden ja auch schon mal Klartext. Ja, meine Bitte an alle Frauen, wenn ihr Mängel seht bei euren Männern, rammt sie nicht unangespitzt in den Boden, sondern schafft irgendwie eine Atmosphäre, dass ihr zusammen geistlich wächst. Und das hat die Frau hervorragend hingekriegt. Die hätte so viel Grund gehabt, sich über ihren Mann aufzuregen. Und sie macht es nicht. Sie geht immer wieder zu Manoah und eigentlich ärgert sie ihren Mann schon alleine durch die Information, dass sie ständig sagt, du, Gott war bei mir wieder zu Besuch. Ja, sagt Manoah, das wird wohl immer so weitergehen. Und dann steht im Vers 11, Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach. Da kann ich nur sagen, falsche Reihenfolge. Wieso rennt Manoah seiner Frau hinterher? Natürlich soll nicht die Frau dem Mann hinterherrennen, aber es wäre sehr schön gewesen, wenn der Mann irgendwie vorangegangen wäre, wenn er wirklich Haupt gewesen wäre, wenn er geistlich sattelfest gewesen wäre. Fehlanzeige. Aber jetzt redet Manoah mit Gott. Bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und Gott gibt seine Visitenkarte ab. Er sagt, ich bin's. Sein Name, den er damals in 2. Mose 3, dem Mose offenbart hat. Ich bin's. Das hätte eigentlich schon bei Manoah irgendwie, hätten da die Rundumleuchten angehen müssen. Ich bin's. Und dann stellt Manoah nochmal die Frage und er bekommt dieselbe Antwort. Aber dann merken wir, wie das in Manoah rumort und er sagt, ja Gott, wenn wir ein Kind bekommen, dann würde ich dir aber auch gerne was zurückgeben. Und dann will er ihm ein Ziegenböcklein opfern. Und dann sagt Gott, nein, nein, das brauchst du nicht. Das will ich nicht. Ich arbeite mit dir nicht nach dem Vergeltungsprinzip. Und das ist eine wichtige Lektion. Gott ist einfach souverän und er beschenkt uns oft mit Dingen, das können wir überhaupt nicht fassen. Aber er sagt eins, weißt du, Manoah, es gibt zwei Arten von Opfern. Du kannst dich einmal bedanken und kannst ein Dankopfer opfern, aber du kannst auch ein Brandopfer opfern. Weißt du, was ein Brandopfer ist? Dann nimmst du deine Ziege, Mensch, Micha, Ziege. Also, und die opferst du komplett und da bleibt nichts für dich übrig. Die Ziege wird komplett verbrannt und sie wird verbrannt für Gott. Und mit dem Brandopfer drückst du aus, dass du Gott lieb hast und dass du nicht dahin gehst, weil du musst, sondern weil du willst. Das ist der Unterschied zwischen einem Sündopfer und einem Brandopfer. Weißt du, du sitzt irgendwie im Garten und dann denkst du über Gott nach oder du hast die Bibel gelesen und kommst irgendwie an eine Stelle und du denkst, Gott, ich habe dich so lieb, wenn ich jetzt Jude wäre, dann würde ich sofort meine Ziege schnappen und ich würde zum Opfern gehen, zur Stiftshütte, zum Tempel. Ich würde sie verbrennen als Brandopfer und ich würde dir einfach buchstäblich zeigen, dass ich dich lieb habe. Ich will von der Ziege nichts haben. Es ist alles für dich. Das ist doch hervorragend, oder? Und das macht der Manoah. Er opfert ein Brandopfer. Es steht hier als Speisopfer, aber er opferte es dem Herrn, nicht als Wiedergutmachung. Und dann erlebt er, dass Gott wunderbar mit ihm handelt. Und das Ende der Geschichte ist, dass im Vers 20 die Reihenfolge sich geändert hat. Und Manoah und seine Frau sahen zu. Nicht seine Frau und Manoah sahen zu, sondern Manoah und seine Frau sahen zu. Mensch, die beiden haben endlich zusammengefunden. Sie haben kapiert, was es bedeutet, aneinander zu hängen und ein Fleisch zu sein. Und wirklich eine Einheit zu sein. Und das Ende ist, am Ende von Vers 20, dass sie auf die Erde fielen, auf ihr Angesicht zur Erde und Gott anbeten. Alles gut. Und da gibt es noch eine kleine Zugabe und das finde ich so herrlich, dass Gott sagt, wisst ihr was, ich schreibe hier Geschichten aus dem Leben. Jetzt erleben wir nochmal einen Dialog zwischen Manoah und seiner Frau. Und das, was der Manoah sagt, ist typisch Mann. Das ist schon mal studiert. Plötzlich sagt der Manoah, wir werden gewiss sterben, denn wir haben Gott gesehen. Männer denken analytisch und pragmatisch. Wenn A, dann B. Wir haben Gott gesehen, wir sterben.
Und das Geniale ist, für solche Anfälle, die wir als Männer ja ab und zu mal haben, hat uns Gott unsere Frauen gegeben. Und unsere Frauen, die sagen dann zu uns, ey Klaus, denk doch mal nach. Das ist immer sehr ärgerlich, wenn meine Frau zu mir sagt, denk doch mal nach. Das bedeutet ja, ich habe vorher nicht nachgedacht. Und sie sagt zu Manoah, denk doch mal nach. Überleg doch mal. Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er nicht ein Brandopfer und Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt, noch uns zu dieser Zeit dergleichen vernehmen lassen. Und da seht ihr den Segen einer Ehe. Da sind zwei Leute und die brauchen einfach einander. Der eine hat gerade mal einen Aussetzer und das sind leider oft die Männer. Der denkt, uff, wir haben Gott gesehen, wir werden sterben. Ja, das war sehr Schmalspur gedacht. An sich hatte er recht, ja, er hatte recht. Aber so denkt eben Manoah und seine Frau denkt anders. Sie sagt, Mensch Manoah, denk doch mal nach. Gott hätte doch nicht die ganzen Verheißungen uns gegeben. Der hätte doch nicht dieses Opfer von uns angenommen. Überleg doch mal, Manoah. Und das, was die Frau zu dem Manoah sagt, ist eigentlich eine Horizonterweiterung. Denk doch mal bitte einen Schritt weiter. Und das wünsche ich mir. Wir Männer, wir denken immer in Gleichungen. Wenn A, dann B. Oder A plus B ist C. Und weil das immer schon so war, wird es immer so sein. Kann es auch mal anders sein? Kann Gott ein Wunder tun? Wir haben eine Sache erlebt, und damit möchte ich schließen, mal eine Geschichte für die Kinder. Wir waren auf dem Reiherhals, also unserer Halbinsel, wo wir gewohnt haben, 20 Jahre. Und wir haben natürlich gebaut, ganz in der Tradition der Russlanddeutschen, immer wieder gebaut und gebaut. Und eines Tages brauchten wir im Herbst eine Leiter, eine Stahlleiter, die feuerhemmend sein musste, in Fachkreisen F90 genannt. Also die muss 90 Minuten brennen und darf nicht einstürzen. Und da brauchten wir eine Spezialfirma, die diese Leiter baut, eine Treppe. Und dann haben wir endlich eine Firma gefunden in Berlin. Und der Vertreter kam und er hat Maß genommen und hat gesagt, ja, alles klar, ich habe die Maße. Wir können frühestens in 8 Wochen liefern. Also das war noch zu Friedenszeiten vor 18 Jahren. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Also wir brauchen die Treppe in einer Woche. Wenn wir die in einer Woche nicht haben, steht der ganze Bau. Wir kommen in dem ganzen Winter nicht weiter. Und wir haben das eigentlich so eingeplant. Dieses Gespräch haben meine Kinder mitverfolgt und die waren 11, 12 und 13. Zwei standen rechts, einer links. Und die hörten dazu. Und da sagt der Mann zu mir, ja, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Da hätten Sie sich eher melden müssen. Na dann, betroffenes Gesicht, auf Wiedersehen. Und als der Mann ins Auto gefahren ist, kommen meine Kinder und ziehen rechts und links an meinem Hosenbein und sagen zu mir, Papa, beten. Das ist natürlich oberpeinlich, wenn deine Kinder mit 11 und 12 mit so einem ganz frommen Gesichtsausdruck zu dir sagen, du sollst jetzt beten. Und ich habe gedacht, liebe Freunde, wollen wir jetzt hier für eine Stahltreppe beten oder was? A plus B gleich C. Das hat noch nie funktioniert. Und ich habe noch nie eine Bibelstelle gelesen in der Bibel, dass Gott Stahltreppen baut. Aber jetzt will man sich ja nicht irgendwie blamieren vor seinen Kindern. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr denkt, wir sollten für die Stahltreppe beten, dann müsst ihr beten und ich bete auch mit. Und dann haben wir familiär für die Stahltreppe gebetet. Nach 6 Tagen klingelt das Telefon, der Vertreter ist dran und er sagt zu mir, wir kommen dann morgen und bauen bei Ihnen die Treppe ein. Ich sage, das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Sie haben gesagt, Sie kommen erst in 8 Wochen. Ha, sagt er, wenn Sie wüssten, was bei uns passiert ist. Als ich von Ihnen weggefahren bin, habe ich einen Anruf bekommen von einer Botschaft in Berlin und die haben ein großes Schloss. Und die brauchten genauso eine Treppe wie Sie, also so ähnlich, jetzt nicht dieselben Maße. Und dann haben die über die Regierung bei uns so einen Druck gemacht, dass die gesagt haben, wir brauchen in einer Woche die Treppe. Und dann habe ich die Firma angerufen, wo wir produzieren in Thüringen und habe denen gesagt, ihr lasst alles stehen und liegen und baut die Treppe für das Schloss. Und der Idiot von Vorarbeiter hat die Auftragsnummern verwechselt. Jetzt hat er ihre Treppe gebaut. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Heulst du oder lachst du? Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, Sie dürfen den Vorarbeiter nicht bestrafen. Der hat im Auftrag Gottes gehandelt. Es gibt hier 3 Kinder und die haben für diese Treppe gebaut, gebetet. Und weil sie das getan haben, kommen sie morgen und bauen die Treppe ein.
Und ich habe diese Geschichte erzählt in dem Buch Das Herz der Väter. Und wir haben inzwischen bestimmt 50 oder 60 wildfremde Leute bei uns auf dem Gelände gehabt, die bei mir geklingelt haben. Und sie haben gesagt, wir haben diese Geschichte von der Treppe gelesen. Dürften wir die mal sehen? Ja, ich sage, ihr dürft kostenlos einmal hoch und runter laufen. A und B gleich C? Nein. Zum Glück gibt Gott uns Ehepartner und manchmal gibt er uns auch einen ganzen Sack voll Kinder. Und die erziehen uns fertig. Die ziehen am Hosenbein. Und in dem Moment, wo du als Vater nicht die Bohne nach Beten denkst, sagen die zu dir, Papa, wie wär's, wenn wir für die Stahltreppe beten? Und das hat mich so kuriert. Und das hat meine Kinder so geprägt, dass das Erlebnis war in ihrer Jugend, was sie nie vergessen haben und was ihr Vertrauen in Gott so gefestigt habt. Und ich habe hinterher gejubelt, dass meine Kinder das erleben durften. Und ich habe ihnen gesagt, das dürft ihr nie, nie, nie vergessen, dass es Gott gibt und dass Gott einschreiten kann in eurem Leben. Und er wird das immer und immer wieder tun. Und immer gerade dann, wenn wir gerade als Männer, die wir so linear denken, das überhaupt nicht erwarten. Und ich bin so glücklich, an so einen Gott zu glauben. Und ich wünsche euch, dass ihr Beziehungen haben dürft, die dieser Ehe von Manoah und seiner Frau ein bisschen ähneln. Unsere Ehen sind dynamisch. Die sind manchmal gut und manchmal sind sie nicht so gut und manchmal sind sie schlecht. Aber Gott wird immer an uns arbeiten. Der hat an Manoah gearbeitet, bis er ihn endlich da hatte, wo er ihn haben wollte. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich euch wirklich, dass ihr in einer Zeit und in einer Welt, die stockfinster ist, dass ihr leuchten dürft als Leuchttürme und ihr dürft etwas von der freudigen und fröhlichen Botschaft Gottes hinaustragen und könnt den Menschen sagen, wenn ihr Gottes Satzungen und Gebote befolgt, dann wird es euch gut gehen.